Es ist normal, dass wir Christen auch dann und wann mal durch geistliche Dürreperioden gehen, durch Zeiten der Anfechtung, wo unser Feuer im Herzen nicht so brennt, wo wir vielleicht ein bisschen lau sind und gleichgültig sind. Ich möchte euch als Beispiel die Erfahrung von jemandem vorlesen, den ihr alle kennt, zumindest schon gehört habt. Er schreibt, ich sitze hier bequem, verhärtet und gefühllos. Ach, wenig betend, wenig um die Gemeinde Gottes bekümmert, aber umso mehr in den wilden Feuern meines ungezähmten Fleisches brennend. Hierauf kommt es hinaus, ich sollte in den Flammen des Geistes stehen, in Wirklichkeit stehe ich in den Flammen des Fleisches mit Begierde, Trägheit, Untätigkeit, Schläfrigkeit. Vielleicht liegt es daran, dass ihr alle aufgehört habt, für mich zu beten, dass Gott sich von mir abgewendet hat. In den letzten 8 Tagen habe ich nichts geschrieben und weder gebetet noch studiert, teilweise aus Maßlosigkeit, teilweise aufgrund einer anderen ärgerlichen Behinderung, Klammer auf, Verstopfung und Hämorrhoiden war das Problem, erwähnt er nicht an der Stelle. Ich kann es wirklich nicht länger aushalten. Bete für mich, ich bitte dich, denn in meiner Abgeschiedenheit hier bin ich von Sünden überhäuft. Wer denkt, er könnte das geschrieben haben? Ja, genau. Martin Luther hat es geschrieben in einem Brief an Melanchthon von der Wartburg. In der Zeit, in der er eigentlich an der Übersetzung des Neuen Testamentes gearbeitet hat und eigentlich daran hätte arbeiten sollen, hat dieser Glaubensheld Luther so einen Durchhänger gehabt in seinem Glauben. Überrascht uns nicht, wenn wir die Bibel lesen, Psalmen lesen, sehen wir öfter, dass auch ein großer Mann Gottes, der König David, der Psalmist, ein Mann nach dem Herzen Gottes, solche Zeiten in seiner eigenen Erfahrung hatte. Psalm 51, Vers 12 zum Beispiel, da schreibt er, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit deinem willigen Geist. Warum betet er das? Na, weil es gerade nicht da war. Und wir wissen, was der Grund in dem Kontext war, nämlich Sünde. Kleine Problem, was er hier mit Bathseba und ihrem Ehemann hatte. Aber es ist eine biblische Erfahrung. Kennst du solche Zeiten in deinem Leben, so laue Zeiten, wo es dich nicht wirklich so juckt? Vielleicht ist das ja jetzt gerade heute so der Zustand deines Herzens. Woran können wir das erkennen, wie wir geistig stehen? Ich habe die letzte Woche durch ein Buch gelesen von John Piper, und da hat er geschrieben, das passt gut dazu, da hat er geschrieben, Gebet ist die Offenbarung des Herzens. Das, wofür ein Mensch betet, zeigt den geistlichen Zustand seines Herzens. Wenn wir nicht für geistliche Dinge beten, Klammer auf, wie die Herrlichkeit Christi, die Heiligung des Namens Gottes, die Rettung der Sünder, die Heiligkeit unseres Herzens, die Ausbreitung des Evangeliums, Zerschlagenheit wegen Sünde, die Fülle des Geistes, das Kommen des Reiches und die Freude der Kenntnis Christi, Klammer zu. Also wenn wir nicht um geistliche Dinge beten, sondern immer nur um ich will das, dann ist es wahrscheinlich so, dass wir kein Verlangen nach diesen Dingen haben, schreibt er hier. Das ist wohl wahr. Ich weiß jetzt nicht, wofür ihr diese Woche gebetet habt oder wie euer Gebetsleben so aussah. Ich muss ehrlich sagen, für mich war es echt ein Kampf. Kampf gegen viele Ablenkungen diese Woche. Und so hat mich das überführt, was ich da gelesen habe. Wir sind heute Morgen noch immer in Jesaja 40, noch immer bei unserem Thema dieser Adventszeit, nämlich dem geistlichen Straßenbau. Lass uns nochmal lesen, Jesaja 40, die Verse 3 bis 5. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden.
Und das Höckerige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet.
Also eine Straße bauen, eine Straße bahnen für den König, der hier, ein Bild gesprochen, mit dem Pferdewagen auf Besuch kommen will. Also wir wollen in unserem persönlichen Leben eine Straße bahnen für Erfahrung mit Gott, für sein Wirken in unserem Leben, eigentlich für ihn persönlich, wenn wir es richtig sagen wollen, für ihn persönlich, dass er bei uns landen kann. Und wir haben die letzten Male gesagt, es ist ein absoluter Gnadenakt Gottes, wenn Gott uns begegnet, wenn er uns heimsucht, dass er bei uns landen will. Und das ist auch was, was wir nicht erzwingen können. Ich meine, wir können darum beten, wir können auf ihn harren, aber es ist immer wirklich Gottes Gnade, wenn er sich uns zuneigt und wenn er uns begegnet und auch so in unserem Herzen wirkt. Aber auf der anderen Seite, denke ich, können wir die Rahmenbedingungen schaffen, die das begünstigen. Wir können unser Herz bereiten, wir können diesen Weg bahnen, diesen Weg in unserem Herzen ebnen. Letzte Woche haben wir über Gerümpel gesprochen, was da auf der Straße oder am Weg unseres Herzens, unseres Lebens herumliegen kann. Dinge, die wir aus dem Weg räumen müssen, Sünden, Ablenkungen, die dem im Weg stehen, die unser Herz blockieren. War das Thema letzte Woche. Heute stellt euch bildlich gesprochen Schlaglöcher vor auf dieser Straße. Löcher, die wir füllen müssen. Also wir wollen über Dinge reden, die wir in unser Leben einbauen müssen. Und Gottes Wirken ist ja immer so ein Zusammenspiel zwischen Gottes souveräner Gnade, seinem Wirken und unserem Mitwirken, unserer geistlichen Disziplin, sagt man auch dazu. Also wir sind völlig abhängig von ihm, ohne ihn können wir absolut nichts tun, aber gleichzeitig wirkt er auch im Normalfall mit uns und durch uns. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Also beides gehört zusammen. Und so, wenn du dich trocken fühlst in deinem Geist oder ausgebrannt im Herzen, freudlos, vielleicht gleichgültig geistlichen Dingen gegenüber, dann finde dich nicht einfach damit ab. Sag nicht einfach, ah ja, ist halt so, ich kann ja nichts machen. Ist nicht die Zeit aufzugeben, ist nicht die Zeit, dich fallen zu lassen und dich gehen zu lassen, es ist die Zeit zu kämpfen. Martin Lloyd-Jones, auch ein Autor, den ich sehr schätze, der hat ein ganzes Buch geschrieben über den Psalm 42, besonders Vers 6, da steht, was bist du so aufgelöst oder betrübt meine Seele und stöhnst oder bist unruhig in mir, harre auf Gott. Dann werde ich ihn noch preisen für das Heil deines Angesichts. Also der Psalmist spricht hier zu sich selbst, zu seinem eigenen Herzen und er ermahnt sich praktisch selbst, er ermutigt seine eigene Seele. Und Martin Lloyd-Jones schreibt, die größte Kunst im geistlichen Leben besteht darin, zu wissen, wie man mit sich selbst umgehen muss. Sie müssen an sich arbeiten, Sie müssen sich selbst ansprechen, sich selbst belehren und kritisieren. Sie müssen ihr selbst antreiben, tadeln, verurteilen, ermutigen und sie müssen ihm sagen, hoffe auf Gott, anstatt auf diese deprimierte und unglückliche Art und Weise zu jammern. Und dann müssen sie sich an Gott erinnern, wer er ist, was er getan hat und was er tun möchte. Also wichtigste geistliche Kunst ist sozusagen, mit sich selbst umzugehen, mit diesen Dingen, die in unserem Herzen, in unseren Gedanken abgehen. Also wir sind aufgerufen, gefordert, aktiv zu werden. Nicht in Selbstgenügsamkeit, so ich krempel jetzt mein Leben oder mein Herz um, das funktioniert nicht. Nehme völlige Abhängigkeit und in völligem Vertrauen auf ihn. Aber es hat auch was mit uns zu tun. Wie gesagt, letzte Woche haben wir uns darüber unterhalten und nachgedacht, was muss raus aus unserem Leben. hat, wollen wir darüber nachdenken, was muss rein. 10 Dinge, für die, die Notizen machen. 10 Dinge, an die ich gedacht habe. In der Offenbarung Kapitel 2, wenn ihr das mit mir aufschlagen wollt, Offenbarung Kapitel 2, das letzte Buch der Bibel, Kapitel 2, da schreibt Jesus Briefe an verschiedene Gemeinden und er schreibt im Kapitel 2 einen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Wir lesen ab Vers 2. Er schreibt zu dieser Gemeinde: Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren. Und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Klingt nicht schlecht, oder? Sagt ja, du hast gute Werke, du mühst dich ab für mich. Du hast Ausharren, Ausdauer, das heißt, du bist beständig. Haben wahrscheinlich Leiden für Jesus ertragen. Du hast geistliche Unterscheidung, du erträgst das Böse nicht. Also, für mich klingt das nicht schlecht. Keine schlechte Beschreibung für eine Gemeinde, oder? Die haben es doch drauf, oder? Aber dann schreibt er im Vers 4 weiter und Jesus sagt ihnen, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Es ist nicht mehr so wie früher. Deine geistliche Temperaturkurve geht nach unten. Ja, äußerlich ist alles bestens. Du bist treu im Bekennen, du bist treu im Schaffen. Aber innerlich, dein Herz ist nicht mehr dort, wo es mal war. Im Herzen bist du nicht mehr ganz so dabei. Und scheint so, die ganze Gemeinde hatte geistlich so eine Durststrecke. Haben vielleicht viele Dinge nur mehr getan, richtige Dinge getan, nur mehr aus Tradition oder Gesetzlichkeit. Programme waren noch so am Laufen. Aber nicht mehr so eine Hingabe, nicht mehr so die erste Liebe, die Motivation hat sich verändert. Sind etwas lieblos geworden. Jesus gegenüber und wahrscheinlich auch den Mitmenschen gegenüber, das hängt meistens zusammen. Und es geht schon, ne? Religiöse Programme abzuspulen, ohne echte Liebe. Ohne, dass wir von ganzem Herzen dabei sind. Und Jesus sagt, das halte ich dir entgegen, dass du diese erste Liebe verloren hast. Was ist die erste Liebe? Ich denke, vor allem spricht die hier von Priorität. Wir sagen, dass Jesus meine erste Liebe ist, dann heißt das, er ist der Höchste. Da steht an erster Stelle Jesus und dann kommt lange gar nichts. Und dann auch so leben. Und meistens, erste Liebe ist es auch am Anfang unseres Weges mit Jesus so, da sind wir begeistert, wir sind frisch verliebt. Da leben wir dementsprechend. Also ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und dann im Vers 5 gibt Jesus dieser Gemeinde die Medizin, die er für sie hat. Und er sagt, denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. 3 Dinge. Erstens sagt er, denk zurück, erinnere dich. Wie war das, als du frisch verliebt warst in Jesus? Wie war das, als du radikal hingegeben warst? Und das ist eine gute Praktik. Wenn du durch so eine Wüstenzeit gehst, mal zurückzudenken. Vielleicht hast du wie ich so ein stille Zeitheft oder geistliches Tagebuch. Mal zurückzublättern und zurückzudenken. Was hast du denn schon erlebt mit Jesus? Und was hast du Radikales für ihn getan, was hat er Radikales in deinem Leben getan? Was hat er für dich getan? Erinnere dich an diese Zeiten, wo ja, diese Vergebung von Jesus, seine Erlösung sich so frisch, so real angefühlt hat. Wo du vielleicht geweint hast, weil du so ergriffen warst davon, dass er sich für dich aufgeopfert hat. Denk zurück an diese Zeiten. Das wärmt unser Herz. Eine Hausaufgabe, die wir bei unserem Eheabend mitbekommen haben,
war einander zu sagen, erinnerst du dich noch an das oder das? Sich gegenseitig erinnern an ja, intime, schöne Erlebnisse in der Ehezeit. Vielleicht in der Zeit, wo man frisch verliebt war, so ganz am Anfang. Und das wärmt das Herz. Das sagt uns auch, ja, wir sind noch dasselbe Paar wie damals. Wir hatten diese Liebesbeziehung. Und das gilt auch mit Gott. Wir haben noch die Beziehung, wir sind noch dieselben. Er ist noch derselbe und ich bin noch sein Kind. Diese geistlichen Wahrheiten stimmen alle. Ich bin adoptiert in ihm, ich bin ein Heiliger in Christus, bekleidet mit seiner Gerechtigkeit, mit all diesen Segnungen, die Gott für uns hat. Das stimmt alles noch. Denk zurück an diese Dinge. Und dann zweitens sagt Jesus der Gemeinde, tu Buße oder kehr um. Kehr um von dem, was dich von Jesus weggezogen hat, was dich abgelenkt hat. Bekenn ihm deinen Mangel an Liebe, an Leidenschaft, an Hingabe als Sünde. Hey, Jesus ist es wert. Er hat es verdient, dass wir ihn anbeten mit vollem Herzen und er verdient nichts Geringeres. Und wenn das nicht da ist, dann können wir ihm das bekennen. Sagen, das ist nicht richtig, das soll sich ändern in meinem Leben. Und dann als drittes sagt er, tu die ersten Werke. Also tu wieder das, was du früher getan hast, als du gebrannt hast für Jesus. Und das Wort Gottes aufgesogen hast. Ich kann mich erinnern, ich habe ganze Bücher transkribiert, habe auf Kassetten hier Bibelstunden gehört und bin stundenlang gesessen. War so hungrig. Oder es sind stille Zeiten, die du dir genommen hast. Selbst wenn viele Sachen liegen geblieben sind. Deswegen, es war gerade egal. Das war das Wichtigste. Wo du jede Gelegenheit für Gemeinschaft genutzt hast. 5-mal in der Gemeinde warst. Wo du schnell warst, deine Sünden zu bekennen, wenn du missgebaut hast. Wo du dich ausgestreckt hast nach dem Heiligen Geist. Wo du zu deinen Mitmenschen über Jesus geredet hast, konntest gar nicht schweigen. Wenn man verliebt sind, können wir nicht schweigen. Vielleicht, wo du radikale Dinge getan hast, Glaubensschritte getan hast, vielleicht sogar über die Stränge geschlagen hast. Ich kann mich erinnern an Skifreizeiten, wo wir am Skilift hier Lobpreislieder gesungen haben und es war uns gerade egal, was die Leute gedacht haben und an jeden Masten hat dann ein Jesus-liebt-dich-Aufkleber geklebt. Was ich nicht empfehlen würde, ist eigentlich Sachbeschädigung, ne, wenn man es genau betrachtet. Aber einfach diese Dinge, die man aus der Begeisterung getan hat. Auch denk mal zurück an diese Zeiten. Missionseinsätze, evangelistische Aktionen, die du vielleicht aus dem eigenen Geldbeutel finanziert hast. Und es war dir echt gerade egal, ob dir was überbleibt oder nicht. Oder dich investiert hast ins Reich Gottes. Und Glaube war vielleicht auch einfacher. Vielleicht ist auch das ein Problem. Wieder zu dieser Einfachheit, diesem kindlichen Glauben zurückzukehren. Also Jesus sagt, kehr um und tu wieder diese ersten Werke. Und ich finde das eigentlich ermutigend, dass Jesus hier von Umkehr spricht, von der Entscheidung spricht. Jesus hat nicht gesagt, ihr habt die erste Liebe verloren. Weil das wäre echt schlimm, oder? Wenn wir sagen würden, ups, jetzt habe ich es verloren. Ich weiß gar nicht, wo es ist. Da könnte man relativ wenig dagegen tun. Aber Jesus sagt, ihr habt die erste Liebe verlassen. Okay, wenn wir es verlassen haben, dann können wir auch wieder zurückkehren. Das finde ich ermutigend. Wir verlieren nicht die Liebe für eine Person. Auch Gott. Wir wählen meistens die Liebe zu verlassen. Ne? Einzige, was du tun musst, dass deine Beziehung kaputt geht, ist nichts. Das passiert automatisch im Alltag und in den Anforderungen des Lebens. Deswegen war es gut, dass wir da an dem Eheabend wieder erinnert wurden. Also für mich war es wichtig. War nicht viel Neues dabei, aber ich wurde wieder erinnert, was wichtig ist. Dass wichtig ist, an der Beziehung zu arbeiten auch. Da dran zu bleiben. Also im Normalfall ist es so, dass wir eine Beziehung vernachlässigen. Deswegen wird es schlechter. Wir setzen falsche Prioritäten in unserem Leben. Ich habe die Aufmerksamkeit vielleicht zu sehr auf mich oder auf andere Dinge gelenkt. Ich lasse Konkurrenz in meinem Herzen zu. Ich gebe dem Fleisch Raum. Und unser Herz hat, glaube ich, natürlich sowieso
so diese Tendenz von Gott wegzudriften. Also geistliche Disziplin ist ein Thema. Aber die gute Nachricht ist, wenn du deine erste Liebe verlassen hast, dann kannst du auch wieder zurückkehren und diese ersten Werke wieder tun. Und dann können wir auch die Hoffnung haben, dass wir wieder dieses brennende Herz haben, dass auch diese Leidenschaft wieder in unser Herz zurückkehrt. Das hat viel mit Entscheidung zu tun. Also, über diesen Punkt Buße tun, was raus muss aus unserem Leben, haben wir letzte Woche gesprochen. Lass uns heute über das Positive sprechen, nämlich über dieses Denke zurück und tu wieder die ersten Werke, diesen Aspekt. Was muss rein in unserem Leben? Wir haben das eigentlich schon die letzten Male betont, worauf oder woran wir vor allem denken müssen, ist Jesus. Wir haben darüber gesprochen, wie essentiell wichtig es ist, dass wir Jesus betrachten. Und dafür müssen wir uns Raum und Zeit freischaufeln. Die Stille zu gehen, Jesus zu betrachten. Denn wenn wir ihn sehen, wie er ist, dann werden wir ihn lieben. Und wenn wir betrachten, was er für uns getan hat, dann werden wir reagieren. John Piper schreibt, die Suche nach Zufriedenheit in Christus ist immer auch eine Suche nach dem Sehen der Herrlichkeit Christi. Alle Strategien im Kampf um Freude, das war das Thema von dem Buch, was ich gelesen habe, Freude an Christus, alle Strategien im Kampf um Freude sind direkt oder indirekt Strategien, um Christus deutlicher zu sehen. Wir verstehen, dass der Kampf um Freude immer und vor allem ein Kampf ist, um Sehen zu können. Das Sehen der Herrlichkeit Jesu Christi im Evangelium erweckt Freude. Satan versucht uns hauptsächlich davor zu blenden, Christus als den zu sehen, der er ist. Also ein Kampf um das Sehen. Und wie oder wo betrachten wir Jesus? Wo sehen wir Jesus? Genau, vor allem in seinem Wort. Und da wieder vor allem in den Evangelien. Also geistliches Sehen geschieht vor allem durch das Hören oder das Lesen von Gottes Wort. Und das ist das erste Punkt. Das erste, womit wir unser Herz, unser Leben füllen müssen, ist Gottes Wort. Im Psalm 1 heißt es, glücklich ist, wer darüber nachsinnt, Tag und Nacht. Also ein unablässiges Nachsinnen. Es ist ein Lebensstil, eine Gewohnheit hier. Zeit im Wort Gottes, auf die verschiedenen Arten, die es da gibt. Und dazu brauchst du eine stille Zeit, wie wir das nennen, eine Zeit der Andacht. Und unser Problem ist, wir haben keine Zeit. Ich meine nicht, dass wir sie nicht haben, aber wir haben sie schon anderweitig verplant. Das heißt, wir werden sie nicht einfach finden, wir müssen Zeit machen. Und da ist wieder Planen wichtig. Für all diese Dinge, damit wir Zeit im Wort Gottes verbringen können, dass wir Zeit im Gebet verbringen, dass wir Zeit mit Taten der Nächstenliebe füllen, das braucht einen Plan. Sonst werden wir es wahrscheinlich vernachlässigen. Piper schreibt, viele Sachen in unserem Leben kommen nicht zustande, weil wir einfach versäumen, sie zu planen. Und er schreibt weiter, die meisten Christen vernachlässigen die Bibel nicht aus bewusster Treulosigkeit, sondern weil sie es versäumen, eine Zeit und einen Ort und eine Methode zum Bibellesen festzulegen. Also wir müssen planen. Wir müssen das Wann planen. Wann will ich stille Zeit halten? Wann will ich Zeit im Wort Gottes verbringen? Ich empfehle das, morgens zu tun. Tag damit zu beginnen. Das macht einen Unterschied in meinem Leben, ob ich einen Tag im Wort Gottes verbringe oder nicht. Und ich bin kein Morgenmensch. Mir fällt es eigentlich leichter am Abend, aber meine Erfahrung ist, wenn ich es bis auf den Abend aufschiebe, dann tue ich es dann meistens auch nicht. Zu abgelenkt, Leben mit zu vielen anderen Dingen gefüllt. Und dann müssen wir planen, wo? Einen stillen Ort. Vielleicht einen Ort, der nicht zu bequem ist, dass wir nicht gleich wieder einschlafen. Vielleicht einen Ort, der ein Stück weit abgeschieden ist, wo wir auch mal laut beten können oder weinen können von mir aus oder singen können. Und dann ist es auch gut, das Was zu planen. Was will ich lesen? Wie will ich lesen? Und es gibt verschiedene Arten, durch die Bibel zu lesen. Ich möchte euch ermutigen, das fortlaufend zu tun, systematisch zu tun. Es gibt Bibellesepläne, wo man jeden Tag 2, 3 Stellen, 4 Stellen vielleicht sogar liest und so in einem Jahr durch die ganze Bibel liest. Man kann chronologisch mal von vorn bis hinten durchlesen. Ich lese zurzeit ein Buch im Alten Testament, dann durch ein Buch im Neuen Testament, das nächste im Alten Testament, das nächste im Neuen Testament, um so diesen Kontext auch zu bewahren. Also es gibt da ganz verschiedene Arten, die Bibel zu lesen. Aber wie willst du das tun im nächsten Jahr? Es ist eine gute Zeit, sich jetzt Gedanken drüber zu machen und es konkret zu planen. Und wenn ich abgelenkt bin, was mir sehr oft vorkommt, kann eine Hilfe sein, laut zu lesen zum Beispiel. Oder vielleicht, wenn es ganz schlimm ist, vielleicht ist sogar zu schreiben, abzuschreiben, was ich lese. Andere Art, wie wir unser Herz mit Gottes Wort füllen können, ist, Gottes Wort auswendig zu lernen. Das ist, was mich im Nachdenken über diese Dinge wieder neu überführt hat. Das ist was, was ich vernachlässigt habe in letzter Zeit. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, einen Vers in der Woche auswendig zu lernen. Und das ist gar nicht so schwierig. Nimm dir einen Vers, der dich angesprochen hat in deiner stillen Zeit. Ich habe eigentlich so eine Liste, wo ich mal die Verse aufschreibe. Und dann lies den jeden Tag 10 Mal. Und dann sage ihn dir nochmal 10 Mal vor, ohne zu lesen. Du wirst dir den schnell merken, wenn du das jeden Tag in der Woche tust, einen Vers pro Woche, möchte ich da ermutigen, es nicht zu überfrachten, nicht zu viel vorzunehmen, sonst bleibt es nicht hängen. Ich weiß nicht, wie ihr lernt, die Jüngeren lernen vielleicht noch leichter auswendig. Ich merke, dass mein Hirn schon irgendwie älter wird, dass es nicht mehr so leicht geht wie früher. Aber durch Wiederholung lernen wir, mit der Bibelstelle, mit dem Kontext. Vielleicht wäre das ein Projekt. Wenn ihr so einen Vers pro Woche lernt, könntet ihr in einem Jahr locker mal ein ganzes Kapitel auswendig lernen. Locker mehrere wahrscheinlich. Wäre das nicht cool, so Römer 8 zum Beispiel da oben auf der Festplatte zu haben? Oder Epheser 1, so wunderbare Kapitel in der Bibel oder ein Psalm. Nicht so schwer, nimm einen Vers pro Woche. Und wiederhol das. Und dann nächste Woche nimmst du den nächsten Vers. Wiederhol erstmal den alten Vers 10 Mal und dann den neuen Vers 10 Mal. Und so weiter und so fort. Wir können auch nachsinnen über Gottes Wort. Das ist ein Wort, was die Bibel verwendet. Nachsinnen. Das heißt so ein bisschen langsamer das Wort Gottes durchkauen. Langsam lesen, Wort für Wort betonen. Die Gedanken, die dir dabei kommen, vielleicht mitzuschreiben. Dich selbst in die Schriftstelle einzufügen, wenn da eine Verheißung ist, deinen Namen einzufügen. Und auch da gibt es Hilfsmittel, wenn du Schwierigkeiten hast, dich zu konzentrieren. Eines, was du zum Beispiel machen kannst, ist versuchen, das Gegenteil zu sagen oder zu schreiben von dem, was da steht. Das regt unser Denken an. So Kontraste. Oder es mal zu übertreiben. Wie kannst du übertreiben, nochmal überspitzen das, was Gott hier sagt in diesem Vers, mit eigenen Worten nochmal. Und dann eine andere Art, wie wir uns mit Gottes Wort beschäftigen können, ist es zu studieren. Vielleicht ein Thema zu studieren. Das heißt, du nimmst eine Konkordanz, das ist einfach mit dem Computer heutzutage, und druckst dir einfach mal alle Verse, die zu einem bestimmten Thema in der Bibel sprechen, aus. Und dann studierst du die Verse und versuchst zu analysieren, was sagt Gott zu diesem Thema. Oder von mir aus mal Vers für Vers zu studieren. Wenn ich durch die Bibel lese, dann lese ich einfach durch. Wenn ich was nicht verstehe, dann hebe ich mal das für später auf. Aber wenn ich Gottes Wort studiere und ich was nicht verstehe, dann versuche ich das auseinander zu pflücken, vielleicht Kommentare zur Hilfe zu nehmen, nachzuforschen, was heißt es, was da steht. Also nochmal in die Tiefe zu graben. Also wir betrachten Jesus vor allem in seinem Wort. Also erste Stelle von dem, was wir lesen sollten, womit wir unser Denken füllen sollten als Christen, ist Gottes Wort. Und dann kommt erstmal lange nichts. Aber ich möchte auch sagen, es hat auch einen Wert durch die Erfahrungen und die Erkenntnisse von anderen Menschen, Jesus besser kennenzulernen. Also auch mal ein tiefsinniges Buch zu lesen. Ich finde das gut, manchmal ein intellektuelles Buch, intellektuell herausforderndes Buch zu lesen, so Autoren wie C.S. Lewis zum Beispiel. Muss man manchmal jedes Kapitel zweimal lesen, um es wirklich voll zu erfassen, wovon er spricht. Oder Francis Schaeffer hat mich auch da inspiriert. Oder Peter Kreeft ist auch ein Autor, den ich gerne lese. Ist ein katholischer Autor. Ich meine, man muss da seine Aufmerksamkeit haben und auch unterscheiden. Einfach das Gute festhalten, das, was nicht biblisch ist, rauswerfen. Aber ja. Oder auch mal einfache Bücher zu lesen, die aber tief sind. Es gibt so Autoren, die es schaffen, tiefe geistliche Wahrheiten in einfache Worte zu fassen. Denk an Chuck Smith, Why Grace Changes Everything. Das ist ein Buch, was übersetzt werden sollte, endlich mal. Ein Buch über die Gnade, das ist so ein Buch. Oder Major Ian Thomas ist so einer. Christus in euch. Wahnsinnig tiefes Buch mit einfachen Worten, wo so alte Männer, die 90 Jahre mit Jesus gelebt haben oder 80 Jahre, das dann ihre Erkenntnisse in einfachen Sätzen zusammenfassen. Oder Bruder Lorenz über das Leben in der Gegenwart Gottes. Ist ein spannendes Buch. Oder Georg Steinberger, Das Geheimnis eines siegreichen Lebens, könnte ich empfehlen. Auch Biografien zu lesen, über Georg Müller von mir aus, über Hudson Taylor, Bruce Olson, Biografien von Märtyrern, Biografien von verfolgten Christen. Das kann sehr herausfordernd sein und sehr inspirierend sein. Wir können unser Denken mit Gott füllen, indem wir Bibelstunden hören. Ich mache das ständig. Wenn ich am Putzen bin oder am Autofahren, einfach so diese Zeiten, wo ich vielleicht körperlich arbeite, aber mein Geist untätig ist. Ich habe einen MP3-Spieler und lade mir irgendwelche Predigten von irgendjemandem runter, auch gern mal von völlig außerhalb der Calvary Chapel Bewegung und Leute aus ganz abgefahrenen Richtungen. Ich meine, man kann ja unterscheiden. Ein guter Weg, Zeit auch zu nutzen. Und all das hilft, unser Herz, unsere Gedanken mit ihm zu füllen und ihn zu betrachten. Zweiter Punkt, wir betrachten oder noch mehr, wir begegnen Jesus im Gebet. Beziehung lebt von Kommunikation, also dazu gehört das Hören, aber auch das Reden. Und Gebet ist auch so umkämpft, oder? Und gerade wenn du sowieso schon durch eine Wüstenzeit gehst, hast du schon gar keinen Bock drauf zu beten. Ich weiß, das ist eigene Erfahrung. Und dann ist auch das das Erste, was wir Jesus sagen dürfen. Also wir dürfen absolut ehrlich zu ihm kommen und sagen, Herr, ich habe gerade überhaupt keinen Bock zu beten, hilf mir. Ich weiß, es ist wichtig, ich will, wir dürfen unser Herz bereiten. Wir dürfen jeden Tag, jeden Morgen beten, Herr, schenk mir ein Verlangen nach dir. Und nach deinem Wort offenbare ich mir. Wir dürfen für unser Herz beten. Wir sehen eigentlich viele Beispiele in der Schrift. So Gebete für unser Herz. Psalm 119, Vers 36 zum Beispiel. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Belebe mich auf deinen Wegen. Das ist, was wir beten können. Herr, neige mein Herz. Oder Psalm 119, Vers 18, habe ich heute gebetet. Öffne meine Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Herr, lass mich sehen, das Wunderbare in deinem Wort. Lass mich dich erkennen. Psalm 86, Vers 11, da betet er, fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Hier, mein Herz ist verstreut hier überall in alle möglichen Richtungen. Herr, fasse mein Herz zusammen. Tolles Gebet. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, mit meinem ganzen Herzen und deinen Namen ewig verherrlichen.
Oder Psalm 90, Vers 14. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Herr, sättige mein Herz mit dir, wenn ich in meine stille Zeit gehe heute. Oder ein Beispiel aus dem Neuen Testament, Epheser 1, Verse 15 bis 19, wer mitlesen will. Das ist eines dieser tiefen Gebete von Paulus. Da betet er wirklich um das Eingemachte, nicht oberflächliche Dinge, sondern wirklich wichtige geistige Dinge für unsere Herzen. Er sagt, deshalb höre ich auch, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Und es bete da, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Ich bete, dass ihr Gott erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also ich bete um Erkenntnis, dass er die Hoffnung erkennt, den Reichtum, die Kraft Gottes erkennt. Das ist auch wieder was im 1. Thessalonicher 5, Vers 17, da heißt es, betet unablässig. Auch wieder so eine Lebensstilsache. Beziehung, Kommunikation, das können wir den ganzen Tag über machen, im Gespräch bleiben mit Jesus. Aber es ist auch wieder gut, wenn wir Verabredungen treffen mit ihm. Daniel hat zum Beispiel 3-mal pro Tag gebetet, morgens, mittags, abends. Vielleicht ist das eine gute Sache. Statt zu sagen, ich versuche eine Stunde am Stück zu beten, das vielleicht aufzuteilen und zu sagen, okay, eine halbe Stunde morgens, in einer stillen Zeit und dann nochmal mittags und abends 15 Minuten. Eine gute Sache eigentlich. Mit ihm aufstehen und dann mit ihm ins Bett gehen. Hier, deine Gedanken sind voll mit ihm. Ist eine gute Art zu leben. Die Festplatte über Nacht hier noch beschäftigt wird mit geistlichen Dingen, mit seinem Wort, mit seiner Gegenwart. Braucht auch wieder einen Plan. Disziplin, disziplinierte Zeiten im Gebet. Also stille Zeit. Wort und Gebet gehören zusammen. Müssen wir planen, diese Zeit. Wieder einen Ort. Vielleicht hilft es dir rauszugehen. Mir hilft es manchmal. Spazieren zu gehen und zu beten und nachzusinnen über bestimmte Dinge. Plane auch eine Methode des Gebets. Und ich denke, wir können in unserer stillen Zeit, in unserem Gebetsleben durchaus mal Abwechslung reinbringen. Manchmal auch bewusst, gerade wenn es mal trocken wird, tu mal bewusst was anderes, bete mal anders. Eine gute Art zu beten ist, durch das Wort zu beten, das, was ihr gerade lest. Also langsam durch Gottes Wort zu lesen und nach jedem Satz mal eine Pause zu machen und das, was da steht, in ein Gebet umzuwandeln. Manchmal können wir da bei jedem Wort stehen bleiben und drüber beten. Oder auch einfach mal stillsitzen und auf Gott zu warten und zu hören. Das ist eine Form des Gebets. Unser Herz in Stille dem Herrn hinzuheben. Ich meine, er sieht sowieso, was wir spüren, was gerade abgeht. Mal zu hören, diese Gedanken, die den normalen Geräuschepegel, diesen Hintergrund durchbrechen, auch aufzuschreiben. Und wir können das Vater Unser als Modell benutzen. Vater Unser im Himmel. Wer ist er? Mal bewusst machen, wer Gott ist. Und geheiligt wäre dein Name mit Lobpreis. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, um Gottes Willen zu beten, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Fürbitte für Bedürfnisse unsere oder der von anderen. Oder das Heiligtum als Modell, als Gebetsmodell. Das sind so Gebetshilfen, wenn du mal wirklich feststeckst und nicht weißt, wofür soll ich beten, wie kriege ich die Gebetszeit rum. Heiligtum als Modell. Im Psalm 100, Vers 4 heißt es, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Also das Tor, erst Danksagung, dann Vorhof, Lobpreis, dann kommen wir zum Brandopferaltar, wenn ihr dieses Bild vom Heiligtum oder vom Tempel im Kopf habt. Opfer, Vergebung, Sündenbekenntnis,
Dann kommen wir ans Waschbecken, Wasserbad im Wort, vielleicht Verse, die mich ansprechen. Und dann komme ich in das Heilige rein, da steht der Tisch mit dem Schaubroten. Wir sind vielleicht wieder unsere persönlichen Anliegen, das tägliche Brot, gib uns heute. Der goldene Leuchter, Licht, Dienst. Ich kann für Dienste beten, für Missionare beten, für Menschen, die im Dienst für Jesus sind. Dann vor dem Vorhang steht der Räucheraltar, Weihrauchaltar, Symbol für Fürbitte. Da darf ich meine Anliegen für meine Familie, meine Freunde, meine Feinde und wer sonst mich noch beschäftigt, vor Gott bringen. Und dann das Allerheiligste, Anbetung. Und wenn du mit jedem dieser Dinge 2 Minuten verbringst, dann hast du schon deine Viertelstunde rum. Vielleicht auch Listen zu machen, manchmal hilft das. Listen, wofür wir danken können. Listen, wofür wir Fürbitte tun können. Open Doors hat diesen Gebetsbrief, so dieses Tagebuch, wo für jeden Tag ein Gebet für verfolgte Christen, für jeden Tag ein Anliegen ist. Die Evangelische Allianz hat was Ähnliches. Oder ihr nehmt einfach die Adressliste von unserer Gemeinde und betet mal jeden Tag für wen anderen. Wir können Psalmen beten. Manchmal können vorformulierte Gebete helfen. Manchen Menschen hilft das. Oder was wir vor 2 Wochen gemacht haben, mal Gott einen Brief zu schreiben. Wenn die Gedanken ganz woanders hinwollen, schreib's auf. Laut beten hilft auch. Oder Gebetspartnerschaften. Gerade wenn es um Fürbitte geht. Gemeinsam ist man stärker als allein. Und auch da hilft es, wenn es zur Routine wird, dann mach mal ab und zu mal ganz bewusst was anderes, was Außergewöhnliches. Probier mal eine neue Form des Gebets. Oder such dir vielleicht einen neuen Ort. Vielleicht gehst du auf einen Café mit Jesus. Mach da deine stille Zeit im Kaffeehaus. Warum nicht? Oder gehst in eine alte Kirche. Setz dich da mal hin. Oder eine neue Gebetshaltung. Vielleicht probierst du es mal auf einem Bein. Nee. Vielleicht mal knien oder gehen. Georg Müller, dieser Gebetsheld für mich, ja, ein absolutes Vorbild, er beschreibt seine stille Zeit, wie es er gemacht hat. Er schreibt, es war meine Gewohnheit seit mindestens 10 Jahren, nachdem ich mich am Morgen angezogen hatte, mich dem Gebet zu widmen. Jetzt war das Erste, was ich tat, nachdem ich mit wenigen Worten um des Herrn Segen für sein kostbares Wort bat, über das Wort Gottes nachzusinnen. Danach suchend, aus jedem Vers einen Segen zu bekommen. Als Resultat sah ich ausnahmslos, dass meine Seele nach wenigen Minuten zum Bekenntnis geführt wurde oder zur Danksagung oder zur Fürbitte oder zum Flehen, sodass, obwohl ich mich nicht dem Gebet, sondern dem Nachsinnen widmete, dies fast sofort mehr oder weniger in Gebet umgewandelt wurde. Also dieses Beten durch Gottes Wort, durch den wir lesen und das zu unserem Gebet machen. Nachdem ich dann eine lange Zeit lang Bekenntnis gegeben habe oder Fürbitte oder Flehen oder Danksagung, fahre ich mit den nächsten Worten des Verses fort und dabei alles in ein Gebet umwandelnd, für mich oder andere, so wie die Schrift führt. Dritte, womit wir unser Leben füllen, das geht jetzt schneller, ist Lobpreis. Lobpreis ist auch eine Form des Gebets. Wenn ich in die Anbetung, in Lobpreis gehe, richte ich mich bewusst auf Gott aus. Das ist auch ein geistlicher Kampf. Wir können unserem Herzen auch manchmal selber sagen, lobe den Herrn, meine Seele. Auch da wieder Ermutigung. Das hat David auch getan. Und unsere Einstellung ist wichtig, wie wir in die Anbetung reingehen, ob das dann aufbauend ist oder nicht. Wir können unser Herz bereiten. Mich einfach mal daran erinnern, wer Jesus ist und was er für mich getan hat. Oder mir bewusst zu machen, Jesus, du bist da. Manchmal hilft es mir, das wirklich bildlich vorzustellen, dass so wie Maria dieses Salböl über Jesus ausgegossen hat, dass ich Jesus salben will mit meinem Lobpreis, mit meiner Anbetung. Ich will ihm den höchsten Wert zuschreiben. Jesus, ich will mich selbst quasi über dich ausgießen, mit meinem Willen, meinen Emotionen, meiner Stimme, meinem Leib. Und such dir ein Lied, das diese Eigenschaften Gottes, die dich gerade so bewegen, beschreibt. und die das tiefste Gebet deines Herzens ausdrückt. Und manchmal juckt mich keins von den Liedern, die mir so üblich singen. Manchmal sind die abgedroschen für mich. Immer ständig das Gleiche zu singen. Ich brauche mal was anderes. Aber Gott sei Dank, es gibt das Internet, es gibt Google, es gibt YouTube. Ja, google mal oder mach mal eine Suche auf YouTube mit diesen Worten, die dich gerade beschäftigen und schau, ob du nicht ein Lied findest. Viele Lobpreislieder sind da hochgeladen. Lerne ein neues Lied. Und wenn du keins findest, schreib ein eigenes Lied. Muss ja niemand anderer hören. Ich habe viele von denen. Hat noch nie jemand gehört. Das sind meine Lieder mit Gott. Vierte, was wir tun können, ist Fasten. Fasten ist so ein Verstärker des geistlichen Verlangens. Wir sagen eigentlich zu Gott, Gott, ich sehne mich so sehr nach dir, dass ich das und das fallen lasse. Also Zweck vom Fasten ist, eine Sehnsucht nach Christus und nach dem, was Gott für uns ist, zum Ausdruck zu bringen. Auch mal alle Ablenkungen auszuschalten und auf ihn allein zu schauen. Fasten kann so eine Art sein, die uns löst von der Sklaverei des Unwichtigen in unserem Leben oder auch von unserem Fleisch. Wenn wir fasten, dann betont es unsere Prioritäten, schafft Raum für größere Dinge in unserem Leben als die Dinge, die uns sonst so oft beschäftigt halten. Es macht unsere Gedanken frei. Ich möchte heute nicht viel drüber reden, weil Manfred und Trude am Dienstag drüber reden werden. Kommt am Dienstag. Fünftens ist eine Auszeit mit Jesus. Die Teresa von Avila hat geschrieben, wenn das Feuer ausgeht, lege ich einen Holzscheit ins Feuer. Also wenn du trocken bist in deinem Herzen, mach einfach mal was anderes, was außerhalb deiner normalen geistlichen Routine ist. Also zum Beispiel, es ist hilfreich in einer Beziehung mit deinem Ehepartner mal ein Date zu haben, also mal auszugehen oder sie mal zu überraschen mit irgendwas Außergewöhnlichem, den Alltagstrott deiner alltäglichen Beziehung zu durchbrechen. Vielleicht am Hochzeitstag mal irgendwo in ein Hotel zu fahren oder irgendeinen Ausflug. Für mich ist eine Auszeit mit Jesus sowas. Mal wirklich 2-3 Tage zu nehmen, frei zu nehmen, irgendwo hinzugehen, alleine nur mit meiner Bibel oder vielleicht mit einem geistlichen Buch. Und allein zu sein mit Gott, spazieren zu gehen, zu fasten, auf ihn zu hören, mit ihm zu reden. Brich mal aus dem Alltagstrott. Sechste ist vielleicht das Gegenteil davon, von Fasten und Verleugnen, diesen Dingen. Bewusst genießen. Also mal bewusst dankbar sein für alles. Die Bibel sagt uns, seid dankbar für alles. Mal bewusst so durchs Leben zu gehen. Ich bin wieder neu dankbar, dass ich gehen kann. Das nimmt man selbstverständlich. Aber dann, wo das Bein hin war und ich ja wirklich lange Zeit jetzt nicht wirklich laufen könnte, ich bin wieder dankbar. Danke, dass ich laufen darf. Danke, dass ich was zum Essen habe. Danke, dass ich was zu trinken habe. Danke, dass ich meine Arbeit habe. Das wird deine Einstellung zu deiner Arbeit ganz neu verändern, wird dir neue Freude geben an deiner Arbeit, wenn du dankbar bist dafür. Ist nicht selbstverständlich heutzutage. Sich bewusst zu freuen, bewusst zu staunen. Wir gehen so oft an wunderbaren Dingen in unserem Leben vorbei, ohne es zu sehen. Und diesen Dingen entlang zu sehen oder entlang zu hören, entlang zu schmecken, entlang zu riechen, das sind alles Fingerzeige auf Gott hin. Wenn ich was Tolles, super Kreatives sehe, für euch, die künstlerisch veranlagt sind, ein tolles Gemälde oder so, wow, super kreativ. Oh Gott, wir sind in deinem Bild geschaffen, wie kreativ bist du, wenn ich die Schöpfung anschaue, wow Gott, du bist genial, das ist toll, oder ah, dieses wunderbare Essen, ein Vorgeschmack hier auf das Hochzeitsmahl des Lammes. Wenn ich eine Symphonie höre, wow, mir entlang zu hören, entlang zu schmecken, ein Hinweis auf Gott, diese Schönheit, die mich da überwältigt. Wie überwältigend bist du, Herr? Wie toll wird der Lobpreis im Himmel sein? Vielleicht auch das Gegenteil, wenn ich hier unseren Windelmülleimer entleere, das stinkt wie die Hölle. Boah. Sagen, wow, ah,
Echt ein Bild für die Hölle hier, für die Müllhalde Gottes. Alles, was stinkt, alles, was Gott nicht ehrt. Ja, wir können diese Erfahrungen in unserem Leben geistlich fruchtbar machen. Siebte ist Gemeinschaft mit den Geschwistern. Hebräer 10, Vers 24, da heißt es, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr den Tag herannähern seht. Also Gemeinschaft ist wichtig. Die Bibel sagt uns, Gemeinschaft ist ein ganz praktischer Schutz vor dem Erkalten. Also Beispiel, wenn ihr glühende Kohlen habt, wenn eine für sich alleine liegt, kühlt die sehr schnell aus, wenn du sie zurücklegst zum anderen Kohlenhaufen, dann glüht sie länger. Und meine Erfahrung ist, dass ich gerade dann, wenn ich keinen Bock drauf habe, Gemeinde zu gehen oder in den Hauskreis zu gehen oder zum Lobpreisabend zu gehen, was immer es ist, gerade wenn ich keinen Bock auf Gemeinschaft habe, das ist dann gerade dann, wo ich es am meisten brauche. Das braucht dann wieder Disziplin und Schweinehunde überwinden. Und meine Erfahrung ist, dass ich gerade da oft wirklich einen Segen mitbekommen habe. Und das ist wichtig. Es ist auch wichtig, dass wir einer Gemeinde hingegeben sind, regelmäßig in Gemeinschaft sind, wirklich auch mit Leuten, jetzt nicht nur, dass man zusammen einen Stuhl wärmt in einen Raum und dann nach Hause geht, sondern wirklich Gemeinschaft zu leben, dass andere mich kennen, dass ich andere kenne, dass ich mich öffne. Also Hauskreis ist eine tolle Sache. Und wie gesagt, wir wollen den Dienstagabend auch ein bisschen erweitern in diese Richtung. Das ist echt eine gute Sache. Gemeinschaft ist wichtig. Also deine Gemeinde und wieder. Ab und zu auch mal was Außergewöhnliches zu tun. Mal auf eine Freizeit zu fahren oder eine Konferenz oder ein Lobpreisevent oder von mir aus in eins dieser Gebetshäuser, die jetzt überall am Entstehen sind. Da würde ich gerne mal hin. War ich noch nie, würde mich interessieren. Oder mal eine Gebetsnacht durchzumachen oder einen Kreuzweg zu machen. Auch gerne mal außerhalb der gewohnten Kreise. Also empfehlenswert für reife Christen, die unterscheiden können. Ich habe relativ wenig Berührungsängste. Ich bin in der katholischen, charismatischen Erneuerung zum Glauben gekommen. Habe auch viele Dinge erlebt, die ich als nicht biblisch bezeichnen würde heute. Aber wenn du unterscheiden kannst, probier einfach mal was anderes. Warum nicht? Teil davon, auch von Gemeinschaft, ist der achte Punkt, ist Dienen. Jesus hat gesagt, was er den Geringsten getan hat, das hat er mir getan. Und wenn wir anderen Menschen dienen, dann macht es unsere Beziehung mit Jesus lebendig. Wir erfahren Jesus im Dienen. Jeder Christ sollte ganz bewusst einen regelmäßigen Dienst an anderen haben. Sei es in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde. Das macht Nachfolge praktisch und real und auch zu einem Abenteuer. Wenn dein Christsein nur passiv ist, dann wirst du ausbrennen aus Langeweile. Wirst du verkümmern, so wie mein Bein verkümmert ist in diesen 2-3 Monaten, wo ich es nicht gebraucht habe. Und du bist Jesus ungehorsam eigentlich, wenn du nur am Nehmen bist und nicht am Dienen bist. Und dasselbe gilt auch für das Neunte. Und der neunte Punkt ist Bezeugen. Erstens, Jesus bezeugen ist unsere Berufung. Ist wieder ein Gehorsamschritt. Geht hin und macht alle Nationen zu meinen Jüngern, hat Jesus gesagt. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Welt. Ist unsere Aufgabe, die frohe Botschaft weiterzugeben. Also deswegen mache ich für mich persönlich einen Punkt, ich will zumindest einmal im Monat rausgehen auf die Straße. Jesus bezeugen. Wisst ihr was, es erfrischt mich selbst. Wenn ich meinen Glauben bezeuge, das kann ich nicht genau erklären, warum oder wie, aber es ist meine Erfahrung, es erfrischt meinen eigenen Glauben auch. Und es schenkt uns wieder Gottes Erfahrung, wenn du erlebst, wie Gott zu deinem Herzen spricht oder dir Worte der Erkenntnis schenkt und du redest mit jemandem und Gott gibt dir genau die Worte, die sein Herz berühren und Gott gebraucht dich im Leben von anderen. Das ist wunderbar erfrischend. Dasselbe gibt für den zehnten Punkt, letzten Punkt, und der ist Geben. Geld, aber auch Zeit, Gaben, unsere Energie. Und wieder, wenn du nicht gibst, dann ist es eigentlich ein Warnsignal in deinem Leben, dass du ungehorsam bist. Dass du wahrscheinlich ein Götzendiener bist.
Jesus hat gesagt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird einem anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und er hat gesagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Also wenn du in Aktien investiert hast, dann wirst du sehr interessiert sein, wie der Kurs steht. Wenn du dich voll in deinen Fußballverein investierst, dann wird dein Herz da sein. Wenn du dich in deine Firma investierst, wird dein Herz da sein. Wenn du dich in Jesus investierst und in das Reich Gottes investierst, wird dein Herz da sein. Ganz praktischer Schritt. Im Alten Testament haben die Leute vorgeschrieben, mindestens 10% zu geben. Eigentlich haben sie mehr gegeben. Aber das war spürbar, das war ein Opfer. Und so wollen wir geben, dass es geistlich wirklich Frucht bringt in unserem Leben. Die 2 Euro in die Spendenbox ist für die meisten von uns einfach Peanuts. Ja? Das hat nichts mit Opfer oder Anbetung oder spürbar zu geben zu tun. Und im Neuen Testament, ich persönlich glaube, dass kein Betrag genannt wird. Es soll mit Freude sein, es soll freiwillig sein, es soll als Anbetung sein. Und keiner hier kontrolliert irgendjemanden, wie viel er gibt. Wie viel sollst du geben? Sache zwischen Gott und dir. Bet drüber nach. Aber geben ist ein konkreter Ausdruck deines Vertrauens auf Jesus. Auch ein Ausdruck deiner Abhängigkeit und deiner Liebe für Jesus. Die Wahrheit ist, wahre Liebe ist eben gebende Liebe und aufopfernde Liebe. Und im Alten Testament, das Feuer fällt immer auf Opfer. Das ist auch eine geistliche Wahrheit für uns drinnen. Also wenn deine Liebe zu Jesus keine gebende, eigentlich geht es ja um mehr als nur das, was wir haben, es geht um uns selbst. Römer 12, Verse 1 und 2, dass wir uns selbst hingeben. Wenn deine Liebe keine gebende, hingebende Liebe ist, ganz praktisch, dann wird auch dein Herz nicht bei ihm sein. Dann wird keine Leidenschaft für ihn da sein. Das kann ich dir fast garantieren. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Und die Antwort ist, wenn das der Fall ist, dann musst du diesen Götzen, was immer gerade dein Schatz ist, was immer gerade dir das Wichtigste ist und auf deinem Thron sitzt, was dir wichtiger ist als Jesus, dann muss der vom Thron runter. Und Jesus muss wieder neu auf den Thron deines Herzens. Und du musst anfangen, ihn ganz praktisch neu zu schätzen. Und wenn du das tust, wird dein Herz folgen. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Du wirst eine geistliche, ewige Perspektive wieder haben. Du wirst wieder Feuer im Herzen haben. Das sind gar ein paar ganz praktische Punkte. Wir wollen jetzt noch Abendmahl feiern zum Abschluss und bewusst auf Jesus schauen. Und dann nach dem Abendmahl, ihr habt wieder so einen Zettel hier auf eurem Sitz liegen. Wir wollen wieder Inventur halten ein bisschen, ist ja Ende des Jahres, das passt ja wunderbar. Da wird überall Inventur gehalten, warum nicht auch in unserem geistlichen Leben? Geistliche Lebensplanung. Ich habe euch so eine Tabelle gemacht mit diesen Punkten, die wir heute besprochen haben. Und kein Stress, wir werden nicht durchkommen, ihr werdet nicht fertig werden in den paar Minuten, die wir heute noch haben. Aber vielleicht die ersten beiden Spalten. Wo stehe ich und wo will ich eigentlich hin? Und dann das konkrete Planen könnt ihr daheim weitermachen. Letzten 2 Punkte sind interessant. Wann will ich aufstehen, um eine stille Zeit zu halten? Für mich ist die konkrete Frage immer, wann muss ich ins Bett gehen, damit ich fit bin? Weil ich bin ein absoluter Nachtmensch und für mich ist die größte Herausforderung, rechtzeitig ins Bett zu gehen, damit ich nicht einschlafe mit meiner stillen Zeit am nächsten Morgen. Aber nehmt euch das einfach als Hilfe mit. Wir werden das Abendmahl jetzt austeilen. Jeder kann Jesus betrachten, jeder für sich persönlich. Und dann lasst uns noch ein paar Minuten Zeit nehmen, wo ihr euch Gedanken macht und ein bisschen Inventur hält.